Grüß Gott und herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria, sagt Marion Kuhl. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Am 9. Dezember 1911 starb der selige Bernhard Maria Silvestrelli. Der selige Bernhard Maria von Jesus, wie er im Orden der Passionisten heißt. Er war Novizenmeister, Provinzial, Generaloberer des Ordens. Unter seiner Leitung wuchs die Kongregation der Passionisten auf das Doppelte an. Zweiter Gründer der Passionisten wird er auch genannt. 1988 wurde er von Papst Johannes Paul II. Selig gesprochen. Heute an seinem Todestag wollen wir uns einmal mit dieser Persönlichkeit beschäftigen, um Impulse für unser geistliches Leben zu erhalten. Eingeladen dazu haben wir den Provinzial der Passionisten für Süddeutschland und Österreich, Pater Gregor Lenzen aus München, der bei der Seligsprechung in Rom auch mit dabei war. Grüß Gott, Pater Gregor.
Grüß Gott, Frau Kuhl.
Pater Gregor, was fasziniert Sie persönlich denn an diesem Seligen, an Bernhard Maria Silvestrelli?
Ja, er ist, möchte ich sagen, ein feiner Mann gewesen. Er war ja von edler Abkunft und hat auch eine gute Erziehung genossen. Und es wären ihm alle möglichen Wege zu einer Karriere in der Gesellschaft der damaligen Zeit offen gestanden, aber er hat für sich dann den Weg der Einfachheit und Demut und der Armut gewählt, als er in unsere Kongregation eintrat. Und obwohl er eigentlich ja die Zurückgezogenheit gesucht hatte, ist er dann doch sehr in die Verantwortung genommen worden und hat in einer schwierigen Epoche das Steuer unserer Kongregation fest in die Hand genommen als Generaloberer und hat in Treue zum Geist unseres Ordensgründers Paul vom Kreuz die Kongregation in eine neue Zeit geführt und hat zu ihrer Ausdehnung wesentlich beigetragen.
Sie haben es gerade schon gesagt, der Gründer der Passionisten ist Paul vom Kreuz. Wieso wird jetzt der Pater Bernhard Silvestrelli zweiter Gründer genannt?
Ja, diesen Titel hat er sich wohl dadurch verdient, dass eben, wie Sie schon eingangs sagten, während seiner Regierungszeit die Zahl der Ordensprovinzen und auch die Zahl der Mitglieder sich verdoppelte. Und er einfach auch darauf achtete, dass der ursprüngliche Geist des Institutes, das Charisma des heiligen Paul vom Kreuz, unverfälscht bewahrt geblieben ist und bewahrt wurde, wobei das gar nicht so selbstverständlich war, weil es verschiedene Gegentendenzen gab.
Dann sind wir gespannt, diese Persönlichkeit näher kennenzulernen. Pater Gregor, Ihnen das Wort.
Dankeschön. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Ihnen also heute eine berühmte Persönlichkeit aus unserer Ordensgeschichte, aus der Geschichte der Passionisten vorstellen. Den seligen Bernhard Maria Silvestrelli, der von 1831 bis 1911 in Italien gelebt hat. In seinem Leben spiegelt sich die Situation der Gesellschaft, der Kirche und unserer Passionistenkongregation im 19. Jahrhundert wider. Nicht nur im 19. Jahrhundert, sondern sogar noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Silvestrelli steht für Treue zum Papst, zur Lehre der Kirche und zum ursprünglichen Geist des Ordensgründers Paul vom Kreuz in einer Zeit des politischen und religiösen Liberalismus. Trotz verschiedenster Gegenbewegungen achtete er auf die Bewahrung der Ursprungstradition und verfiel nicht der Versuchung, sich an den Zeitgeist anzupassen. Also keine falsche Anpassung, sondern im Gegenteil Widerstand gegen die damaligen laizistischen Bestrebungen seines Jahrhunderts. Papst Pius X., der ihn sehr geschätzt hat, als Ordensgeneral, sagte einmal zu den Passionisten: Ihr habt einen Heiligen als General. Auch Leo XIII. Hat Pater Bernhard Maria Silvestrelli hoch geschätzt. Pius X. wollte ihn dann 1909 zum Kardinal machen, was Bernhard aber ablehnte, weil er es vorzog, in der Einsamkeit des Klosters zu bleiben und sich auf die endgültige Begegnung mit seinem Herrn vorzubereiten. Sein Leben ist das Beispiel eines treuen und konsequenten Lebens in der Nachfolge Christi. Wir können an ihm besonders die Gabe der Leitung feststellen. Er hat sich als Generaloberer vor allen Dingen um die Ausbildung und Heiligung seiner Religiosen bemüht, durch Wort und durch das persönliche Beispiel. So ist er dann auch zu einem geistlichen Schriftsteller geworden und hat verschiedene Publikationen zur geistlichen Formung seiner Mitbrüder herausgebracht. Man konnte bei ihm sogar die Gabe der Prophetie feststellen, da er Ereignisse voraussagte, die zu jenem Zeitpunkt noch niemand wissen oder erahnen konnte. Schauen wir also nun auf die Lebensstationen dieses bedeutenden Ordensmannes. Er wurde am 7. November 1831 in Rom an der Piazza della Minerva geboren. Vielleicht kennen manche von Ihnen die berühmte Kirche Santa Maria Sopra Minerva. Dort, ganz in der nächsten Nachbarschaft, kam er in einem altrömischen Palast als Kind einer adeligen und wohlhabenden Familie zur Welt. Seine Eltern waren Gian Tommaso Silvestrelli und seine Frau, die geborene Marchesa Teresa Gozzani. Noch am selben Tag wurde er dann auf den Namen Cesare Pietro getauft. Dem gesellschaftlichen Rang seiner Familie entsprechend bekam er eine erste Erziehung durch Hauslehrer. Später besuchte er dann von 1840 bis 1847 das berühmte Collegio Romano, das römische Kolleg der Jesuiten. Nach Beendigung dieser Studien setzte er dann seine Ausbildung im väterlichen Hause fort mit einem Priester als Privatlehrer. In diese Zeit fallen dann auch die ersten schmerzlichen Erfahrungen. So muss er im Jahre 1845 den Tod seiner Schwester Katharina erleben und ja im Jahre 1848, als er selbst erst 17 Jahre alt war, musste er bereits die bittere Erfahrung des Todes seiner Mutter machen. Später im Jahre 1853 verstarb dann auch sein Vater. Diese Erfahrungen mussten den jungen, sensiblen Mann sicher nachdenklich gemacht haben und ihn an die Vergänglichkeit und Gebrochenheit des menschlichen Daseins erinnert haben. Aber es braucht dann immer noch ein besonderes Ereignis, einen Anstoß, um letztlich den Willen Gottes für das eigene Leben zu erkennen. Und dies geschah, als er eines Tages mit dem Grafen Giuseppe Cencelli auf der Jagd war, und zwar in den Wäldern, die Soriano nel Cimino in der Nähe von Viterbo umgeben. Bei Einbruch der Dunkelheit mussten die beiden erkennen, dass sie den Wald während der Nacht nicht mehr durchqueren konnten. Da kam Cencelli die Idee, den nahegelegenen Konvent der Passionisten aufzusuchen. Dort bereiteten ihnen die Mitbrüder ein Abendessen und ein Zimmer für die Nacht. Um Mitternacht weckte Cesare plötzlich ein merkwürdiges Geräusch. Es ertönten die Schläge einer Glocke und dann erhob sich ein vielstimmiger Chor, langsam, gleichmäßig und feierlich. Der Gesang hörte auf, aber Cesare konnte nicht mehr schlafen. Was hatte das alles zu bedeuten? Erst am folgenden Morgen erfuhr er, dass es der Weckruf, das Wecksignal war, das die Passionisten im Herzen der Nacht zum Gebet gerufen hatte. Cesare ist tief bewegt. Beim Abschied grüßte er den Pförtner mit den Worten: Das ist das Haus des Paradieses. Er kehrte nach Rom zurück und in seinem Herzen fasste er den Entschluss: Auch ich möchte ein Passionist werden. Doch zunächst zog er sich einmal zu Beginn der Fastenzeit 1854 in das Generalatskloster der Passionisten in Rom auf dem Monte Celio zurück, um einen Exerzitienmonat dort zu verbringen. Bevor er dies tat, verabschiedete er sich von seinen Geschwistern und ein jeder von ihnen bekam als Geschenk ein kleines elfenbeinernes Kruzifix. Dabei sagte Cesare: Man weiß nie, was passiert. So ging er nach Santi Giovanni Paolo und er kehrte nicht mehr nach Hause zurück, denn in dieser Zeit fiel dann der endgültige Entschluss, sich unserer Kongregation anzuschließen. Das konnte auch sein Bruder Luigi nicht mehr verhindern, der gekommen war, um ihn von diesem Vorhaben noch abzubringen. So geht Cesare Silvestrelli schließlich im April 1854 auf den Monte Argentario an der Südküste der Toskana gelegen, ein Vorgebirge im Meer, wo das erste Passionistenkloster gegründet worden war. Und dort wird er in den Habit der Passion eingekleidet und beginnt das Noviziat bei den Passionisten. Aber es dauerte nicht einmal einen Monat, da musste er schon aus Gesundheitsgründen aus dem Noviziat ausscheiden. Trotzdem blieb er auf diesem heiligen Berg der Passionisten und zog vom Noviziatskloster Giuseppe um in das tiefer gelegene Kloster Santa Presentazione Mariae Opferung, das die Wiege unserer Kongregation darstellt, das erste von Paul vom Kreuz gegründete Kloster. Dort blieb er im Kleid eines Weltklerikers, um zu studieren und sich auf das Priestertum vorzubereiten. Nachdem er die niederen Weihen empfangen hatte, wurde er schließlich am 22. Dezember 1855 vom Passionistenbischof Molaioni, der vorher in der bulgarischen Mission gewirkt hatte, zum Priester geweiht in der Einsamkeit der Noviziatskirche San Giuseppe. Am 27. April 1856 nimmt er dann noch einmal das Noviziat auf, diesmal im Kloster von Morovalle in den Marken und bekommt bei seiner Einkleidung den Namen Bernhard Maria von Jesus. Unter seinen Mitnovizen befindet sich auch der spätere heilige Gabriel von der Schmerzensmutter, der als Francesco Possenti am 10. September 1856 eingetreten war. Bernhard legt dann am 28. April 1857 seine Profess ab und wird so Mitglied der Kongregation der Passionisten. Er setzt dann seine Studien im Kloster Recanati fort, wird auch Studentendirektor. Und im Jahre 1865 wird er nach Rom gerufen, an das neu gegründete Kloster an der Heiligen Stiege, um dort als Novizenmeister zu wirken. Nachdem er dieses wichtige Amt einige Jahre ausgeübt hatte, wurde er im Mai 1869 zum Rektor, das heißt zum Hausoberen des Klosters des Cala Santa der Heiligen Stiege in Rom, gewählt. Dieses Amt bekleidete er dann für 6 aufeinanderfolgende Jahre. Im Jahre 1875 schließlich wird er auf dem Provinzkapitel der römischen Provinz zum ersten Konsultor ernannt und muss dann für den noch im Amt sterbenden Provinzial an dessen Stelle treten und als Provinzial die Provinz leiten. In dieser Eigenschaft nimmt er im Mai 1878 am Generalkapitel unserer Kongregation teil und wird dort von den Kapitularen zum Generaloberen gewählt. Es war eine schwierige Zeit, eine innere Zerreißprobe. Innerhalb der Generalleitung war diesem Generalkapitel vorausgegangen, und in Pater Bernhard Maria von Jesus sahen die Kapitulare den Mann, um die Kongregation nun wiederum in eine gute Zukunft zu führen. Im Jahre 1884 wurde er dann als Generaloberer wiedergewählt. Er veröffentlichte 3 wertvolle Bücher, die zur Auferbauung und geistlichen Formung der Kongregation dienen sollten. Doch es gab auch Gegner, die sich ihm entgegensetzten, die Anschuldigungen gegen ihn vorbrachten. Das hat ihn sehr geschmerzt, und so verzichtete er im Jahre 1888 auf die Fortführung seines Amtes und tritt zurück. Im Jahre 1893 war es dann wieder soweit, dass das Generalkapitel zusammentrat, und Pater Bernhard Maria als Ex-General wollte gar nicht an diesem Kapitel teilnehmen. Doch ihm erschien der heilige Gabriel von der schmerzhaften Jungfrau, der ihm im Namen Gottes befahl, zum Kapitel zu gehen, wo er dann auch zum 3. Mal als Generaloberer gewählt wurde. Die Früchte seiner Regierung in diesen Jahren sind überfließend. Er visitierte persönlich die Provinzen von Italien, Frankreich, Belgien, Spanien und Amerika. Im Jahre 1899 wird er dann zum 4. Mal als Generaloberer gewählt. Er beginnt das internationale Studium der Passionisten in Rom. Trotz all seiner guten Ansätze und Bemühungen und seines Einsatzes fehlen die Dornen nicht in diesem Generalat. Es gibt immer noch Mitbrüder, denen sein Führungsstil nicht passt, denen er zu fromm und zu regeltreu ist. Und das hat ihm sicher immer wieder zugesetzt. Im Jahre 1905 wird er dann zum 5. Mal als Generaloberer gewählt. Doch er bleibt dies nur 2 Jahre, da es wiederum Gegenbewegungen gibt, die ihn dann letztlich zu seiner 2. Verzichterklärung auf das Generalat führen. Und dies war im Jahre 1907. Papst Pius X. Nahm damals nur sehr ungern den Rücktritt dieses verdienten Ordensoberen an. Der Papst wollte ihn in irgendeiner Form ehren und seine Verdienste belohnen. So wollte er ihn im Jahre 1909 zum Kardinal machen. Doch dem Fürsten Ruspoli, der ihm diese Botschaft des Papstes überbrachte, antwortete Pater Bernhard Maria, sagen Sie dem Heiligen Vater, dass ich, wenn er mir den Kardinalshut schickt, ihn dort an den Nagel an der Wand hänge. Er wollte in der Stille und Zurückgezogenheit des Klosters bleiben. Und so kam der 9. Dezember 1911, als er nach der Rekreation, wo er noch gemeinsam mit den Mitbrüdern zusammen war, eine kleine, aber steile Treppe hinaufging, nach rückwärts fiel und an diesem Sturz verstarb. Im April 1932 wurden dann seine sterblichen Überreste vom Friedhof in die Kirche der Passionisten zu Morricone übertragen. Im März 1939 begann man den Heiligsprechungsprozess. Im Oktober 1973 wurde die Heroizität der Tugenden festgestellt und am 16. Oktober 1988 sprach Johannes Paul II. Pater Bernhard Maria von Jesus zusammen mit dem Passionisten Karl Huben selig.
Bei Radio Horeb und Radio Maria geht es heute um den seligen Bernhard Maria Silvestrelli, dessen Todestag heute ist. Zu Gast bei uns Pater Gregor Lenzen aus München.
Liebe Hörerinnen und Hörer, nachdem wir nun auf die Lebensstationen unseres Seligen geblickt haben, kommen wir jetzt zum Zeugnis und der Botschaft seines Lebens. Und da möchte ich zunächst einmal auf seine Haltung während des sogenannten Risorgimento, das heißt während der italienischen Einigungsbewegung und der italienischen Unabhängigkeitskriege eingehen. Ich sagte ja schon, dass er in einer schwierigen Zeit lebte und dass er treu zum Papst und zur Kirche stand in einer Zeit des Liberalismus und des Laizismus. Unter Risorgimento verstehen wir jene Bewegungen zwischen 1815 und 1870, die die Vereinigung der damaligen jeweils eigenstaatlichen Fürstentümer und Regionen Italiens in einem unabhängigen Nationalstaat anstrebten. Ein Dorn im Auge dieser Bewegung war der Papst mit seinem Kirchenstaat. Und so erschien die Kirche als Hemmklotz und Gegner dieser nationalen Einigungsbewegung. Die italienischen Unabhängigkeitskriege, die dieser Einigung dienen sollten, geschahen in Form von drei aufeinanderfolgenden Kriegsereignissen. Man kann die Zahlen 1848, 1859 und 1861 stellvertretend dafür nehmen. Sie waren Teil des Risorgimento und führten letztendlich zur Einigung Italiens. Die treibenden Kräfte dieses Risorgimento, dieser Erhebung und Einigungsbewegung waren liberale, zum Teil antikirchliche, antiklerikale Kräfte. Denn auch in Italien hatte der Liberalismus im 19. Jahrhundert seine große Zeit, und zwar unter König Viktor Emanuel II. Und Camillo Cavour. Gerade sein liberaler Antiklerikalismus bestimmte dann auch die Verfassung des neuen Königreichs Italien, das von 1861 bis 1946 Bestand hatte. Dieses Problem oder diese Bewegung der Einigung Italiens hatte natürlich auch seine Auswirkungen auf die Familie Silvestrelli in Rom, die ja zur Oberschicht der römischen Gesellschaft gehörte. Und es war vor allem einer seiner beiden Brüder, nämlich Luigi Silvestrelli, einer der beiden Brüder von Bernhard Maria, der fasziniert war vom Gedanken an die Einheit Italiens. Dieser Luigi Silvestrelli schloss sich dann der Gruppe der gemäßigten Liberalen an, die nicht der republikanischen Idee anhingen und nach wie vor an der Monarchie festhalten wollten. Dieser Luigi Silvestrelli heiratete dann in eine Familie Titoni ein, die wiederum oder deren Vertreter wiederum sehr einflussreich waren in dieser neuen nationalstaatlichen Regierung. Und zwar heiratete dann seine Schwester Elisa Silvestrelli einen Sohn dieser Familie Titoni, nämlich Vincenzo Titoni. Und sie beide wurden die Eltern des späteren bekannten Staatsmannes Tommaso Titoni, der 1931 verstarb, und der Senator, Botschafter und Außenminister seines Landes wurde. Luigi Silvestrelli und Vincenzo Titoni also wurden hohe Beamte und Abgeordnete der neuen liberalen nationalen Regierung. Auch der andere Bruder von Bernhard Maria Silvestrelli, Augusto, schloss sich der liberalen Bewegung an und wurde später ein hoher Verwaltungsbeamter in Rom. Als am 20. September 1867 sein Bruder Luigi Silvestrelli in Florenz im Sterben lag, machte sich Pater Bernhard Maria auf, um zu seinem sterbenskranken Bruder zu eilen, der eben ins liberale Fahrwasser geraten war. Und durch diesen Beistand seines geistlichen Bruders, gestärkt, empfing der Abgeordnete Silvestrelli die heiligen Sterbesakramente und schied mit Gott sowie mit der Kirche ausgesöhnt aus diesem Leben. Im Unterschied zu seinen Brüdern, wie wir gesehen haben, stand Pater Bernhard Maria Silvestrelli treu zum Papst und zur Kirche. Er war ja im Jahre 1865 an das Kloster der Heiligen Stiege nach Rom gekommen als Novizenmeister. Übrigens, einer seiner Novizen war dann der spätere Pater Germano Ruopolo, Germano di San Stanislao, der der Seelenführer der heiligen Gemma Galgani wurde. Und im Jahre 1869 wurde Bernhard Rektor dieses Klosters an der Heiligen Stiege. Als solcher erlebte er dort das erste Vatikanische Konzil 1869-70, das den Glaubenssatz von der Unfehlbarkeit des Papstes in Fragen des Glaubens feierlich verkündet hat. Und dann kam der 19. September 1870. Und da erleben wir nun eine Begebenheit, die so recht das Verhältnis von Bernhard Maria, von Jesus zum Papst und zur Kirche beleuchtet. An jenem Abend des 19. September 1870 verließ nämlich Papst Pius IX. Zum letzten Mal den Vatikan und begab sich zur Heiligen Stiege. Er wollte in diesem schwierigen Moment Mut, Kraft und Trost holen bei dem verlassenen und verratenen Jesus, der in die Hände seiner Feinde geraten war. Der Heilige Vater wollte auf den Knien die Heilige Stiege hinauf beten. Und Pater Bernhard Maria als Rektor des Klosters war an seiner Seite und stützte ihn mit seinem Arm. So knieten beide die Treppe hinauf und beteten für die Kirche und für das, was kommen sollte, für die schweren Zeiten, um Kraft. Jener Abend ließ einen unauslöschlichen Eindruck in der Erinnerung von Bernhard zurück. Starkmütig hielt Pater Bernhard auch am Unglückstag der Einnahme Roms durch die Piemontesen am 20. September 1870 auf seinem gefährdeten Posten aus. Sein Kloster beherbergte nämlich den Stab der päpstlichen Schutztruppen und war somit ein Zielpunkt der feindlichen Geschütze. Die neuen Machthaber führten dann bald kirchenfeindliche und klosterfeindliche Gesetzgebungen ein, die auch zur Vertreibung der Ordensleute aus ihren Klöstern führte. Dieses Ungemach traf den im Jahre 1876 zum Provinzial gewordenen Pater Bernhard ebenfalls. Mit Klugheit und Liebe nahm er sich der vertriebenen Mitbrüder an, suchte sie zu sammeln und ihnen Trost zu spenden. Die Auswirkungen der Klosteraufhebungen der neuen Regierung kann man am Beispiel unserer Kongregation gut ablesen, wenn man den Zeitraum von 1863 bis 1878 sich einmal anschaut. Die zahlenmäßige Entwicklung unserer Kongregation wurde damals aufgehalten, aufgrund der Aufhebung der Ordensinstitute und der zunehmenden Austritte. In Italien existierten am Ende des Jahres 1872 von den 27 Kommunitäten, die es noch im Jahre 1860 gegeben hatte, nur noch 13. Eine unserer italienischen Provinzen konnte keines von ihren 6 Klöstern mehr zurückerwerben und die Mitbrüder lebten in kleinen Gruppen zerstreut in verschiedenen Häusern. Aufgabe der Generaloberen in diesen schwierigen Zeiten war es dann, die von der Regierung konfiszierten Klöster wieder zu erwerben. Im Zusammenhang mit der Ausdehnung der Kongregation in Europa und Amerika entstanden zudem Spannungen zwischen den Provinzen außerhalb Italiens und der Generalleitung und auch Spannungen innerhalb der Generalleitung, von denen ich schon kurz gesprochen hatte. Dabei ging es in den Diskussionen um das Verständnis von Einsamkeit im Sinne des heiligen Paul vom Kreuz, auch der geografischen Einsamkeit. Es ging um die Art der apostolischen Arbeit, die unsere Mitbrüder ausüben sollten, und es ging um das Armutsverständnis. Die gesamte Problematik wurde unter Einbeziehung des Heiligen Stuhles vor, während und nach dem besagten Generalkapitel von 1878 behandelt, auf dem man dann Pater Bernhard Maria Silvestrelli zum Generaloberen wählte. Schauen wir nun auf ihn als den obersten Leiter der Kongregation in seiner Eigenschaft als Generaloberer. Er hat sich wirklich den Titel eines zweiten Gründers verdient. Er leitete die Kongregation insgesamt 24 Jahre und 7 Monate, von 1878 bis 1888 und von 1893 bis 1907. In dieser Zeit war die Zahl der Ordensprovinzen von 6 auf 12 angewachsen und die Zahl der Mitglieder war von 750 auf 1490 gestiegen. Neue Klöster waren eröffnet worden, außerhalb Italiens, in Mexiko, Australien, England, Irland, Spanien, Frankreich, Belgien, Holland, den USA, in Chile und Argentinien. Bei all diesen Neugründungen sah sich Pater Bernhard Maria großen Problemen und Herausforderungen gegenübergestellt. Da ging es einmal um die Wiedereröffnung oder Gründung neuer Klöster nach der schwierigen Zeit der Klosteraufhebung. Es ging um die Arbeit für die Ausdehnung der Kongregation Und es ging um die Bewahrung des Gründercharismas, das bedroht wurde durch Tendenzen, die die kontemplative Dimension und die Gemeinschaftsdimension als sekundär erklären wollten. Die Inkulturation des Charismas der in Italien entstandenen Kongregation in neue Kulturen und verschiedene Lebenssysteme stellte ebenfalls eine große Herausforderung dar. Dabei berief sich Pater Bernhard Maria immer auf die Treue zum Stifter. Er begann in seiner Amtszeit auch mit der Errichtung von kleinen Seminaren für die Heranbildung des Ordensnachwuchses. Er führte zeitliche Gelübde vor der Ablegung der ewigen Gelübde ein, was später dann allgemeines kirchliches Gesetz wurde. Und er eröffnete im Generalatskloster in Rom ein internationales Studentat. Das heißt, er berief begabte junge Priester aus allen Teilen der Kongregation nach Rom, um dort weiter zu studieren und die internationale Erfahrung im Mutterkloster der Gemeinschaft zu machen, um dann diesen Geist in die jeweiligen Teile, in die Provinzen hinauszutragen. Das hatte positive Ergebnisse für die gesamte Kongregation. Kommen wir nun zur Spiritualität und geistlichen Lehre des seligen Bernhard Maria von Jesus. Da ist zunächst einmal zu sagen, dass der gekreuzigte Jesus im Zentrum, in der Mitte seines geistlichen Lebens stand. Ferner zeichnete sein geistliches Leben eine intensive und vertrauensvolle Verehrung der Mutter des Herrn aus. Besonders bemühte er sich in allem um die Erfüllung des Willens Gottes. Das war ihm oberste Leitschnur. Er wollte grundsätzlich mitwirken durch sein Leben und Arbeiten an der Heilssendung der Kirche. Wir haben schon jetzt an verschiedenen Stellen seine exemplarische Treue zur Ordensregel hervorgehoben. Er war überzeugt, dass man die Heiligkeit durch eine beharrliche Beobachtung der Ordensregeln erreicht, als einem Akt des Gehorsams gegenüber Gott aus Liebe. Diese Überzeugung leitete das gesamte Handeln von Pater Bernhard Maria Silvestrelli sowohl für das eigene geistliche Leben wie auch in seiner Tätigkeit als Oberer und Führer unserer Kongregation. So errichtete er eine wahre Schule der Heiligkeit in der Kongregation. In seiner Regierungszeit lebten Mitbrüder, Brüder, Studenten und Patres, die selber mittlerweile auf dem Weg sind zur Selig- oder Heiligsprechung, für die die entsprechenden Prozesse eröffnet wurden. Bernhard schrieb in seinen Mußestunden verschiedene Bücher, um den Mitbrüdern zu helfen, das passionistische Charisma, den Geist des heiligen Pauls vom Kreuz zu lieben und im Leben umzusetzen. So veröffentlichte er beispielsweise 1884 die Erinnerungen an die ersten Gefährten des heiligen Paul vom Kreuz. Dieses Buch sollte an die Ursprünge erinnern, zum Geist der Ursprünge zurückführen und den Mitbrüdern helfen als Inspiration, damit sie selbst aus diesem Ursprungsgeist lebten. Im Jahre 1885, immer auf der gleichen Linie, veröffentlichte er das Buch »Erbauliche Lebensbeschreibungen einiger Passionistenstudenten«. Diese Schrift sollte als Ermutigung dienen für die jungen Mitbrüder in der Ausbildung. Er brachte darin Beispiele für die Novizen und Studenten hinsichtlich der Reinheit der Sitten, der Lebendigkeit des Glaubens und des Eifers im Geiste in der genauen Befolgung der heiligen Regel. Und schließlich gab er im Jahre 1886 das Buch »Geistliche Unterhaltungen zum Nutz der Passionisten-Novizen« heraus, welches eine Hilfe für die Novizenmeister in ihrer schwierigen Aufgabe sein sollte. Aus diesem Buch, der Trattenimenti Spirituali, wie das im Italienischen heißt, der geistlichen Unterhaltungen, möchte ich nun zum Abschluss noch einige Passagen zitieren, damit wir auch so tiefer in den Geist dieses seligen Ordensgenerals eindringen können. Da spricht er zum Beispiel über die rechte Marienverehrung, wenn er schreibt: Bezüglich der Frömmigkeitsübungen zu Ehren Marias möchte ich etwas klarstellen. Ich habe es euch bereits ein anderes Mal angedeutet. Es ist wichtig, die wahre Andacht nicht mit der falschen zu verwechseln. Wie viele Missverständnisse gibt es doch hier. Da hält sich einer deshalb für fromm, weil er jeden Tag irgendein heiliges Bild besucht oder einige Gebete aufsagt oder eine andere fromme Übung absolviert. Ich sage nicht, dass diese Dinge unnütz sind, vielmehr sind sie lobenswert. Aber ich sage und wiederhole es, dass sie nicht ausreichen, um zur wahren Andacht zu gelangen. Diese besteht nach der Lehre vieler Heiliger und Theologen in der Bereitschaft des Willens, all das zu tun, was dem Geschmack der Huldigung und der Ehre der verehrten Person entspricht. Aus diesen wenigen einfachen Worten erseht ihr, dass die wahre Andacht im Inneren liegt. Und angenommen, jemand hätte große Achtung, Liebe und Vertrauen der verehrten Person gegenüber. Prüfe dich, ob aus diesen Empfindungen entsprechende Werke hervorgehen und ob sie der verehrten Person selbst gefallen. Wir wollen das ein wenig entfalten. Man empfiehlt euch eine wahre Andacht zu Maria als wirksames Mittel, um von Gott die nötigen Gnaden zur glücklichen Erfüllung eurer Berufung zu erhalten. Nun, was ist eure Aufgabe? Zuerst müsst ihr in euch eine große Vorstellung von der höchsten Würde entwickeln, mit der die Jungfrau Maria von Gott ausgestattet worden ist. Bedenkt oft, dass sie zur Mutter Jesu Christi, unseres Herrn, erwählt worden ist. Sie ist tief hineingenommen in das Sein und die Unendlichkeit Gottes. Betrachtet auch immer wieder, wie sie über allen Engelschören und gekrönten Heiligen als Königin und Herrscherin des Weltalls erhöht ist, voll jeglicher Gnade, bereichert mit vielen Gaben, Gunsterweisen und Vorzügen, wie wir sie uns nicht größer vorstellen können in einem Geschöpf. Auf gleiche Weise bemüht euch in eurem Herzen eine große Liebe ihr gegenüber zu erlangen, indem ihr darüber nachdenkt, dass sie eure Mutter ist. Eine Mutter, die euch mit einer Liebe liebt, um es mit dem heiligen Bernhardin von Siena zu sagen, die jene Liebe aller Mütter dieser Welt zu ihren Kindern zusammengenommen übertrifft. Eine nahezu unverständliche Liebe, weil sie sich zusammen mit ihrem eingeborenen und wahren Sohn Jesus selbst ganz hingab. Eine Liebe, die nur übertroffen wird von der Liebe, mit der Gott uns liebt. Soweit diese Gedanken über die Verehrung Mariens. An einer anderen Stelle in diesem Buch spricht er über die Liebe zum Gekreuzigten. Er schreibt: Wer sind wir? Nennen wir uns etwa nicht Passionisten? Ja, das ist unser Name. Und passend zum Namen tragen wir zum Zeichen der Trauer ein schwarzes Gewand mit einem Abzeichen auf der Brust. Darauf steht geschrieben: Jesu Christi Passio. Damit stellen wir unsere Devise und unser Banner zur Schau. All das zeigt uns, dass sich unsere Kongregation von den anderen gerade in diesem Punkt unterscheidet. Wir sind in besonderer Weise mit dem Passionsgeheimnis des göttlichen Erlösers verbunden. Deshalb legen wir neben den drei gewöhnlichen Gelübden noch ein weiteres ab, indem wir Gott versprechen, mit aller möglichen Fürsorge in den Herzen der Gläubigen die Verehrung des leidenden Jesus einzupflanzen. Dabei muss ersichtlich sein, dass die Verehrung der Passion Christi unser Charakteristikum, unser Kennzeichen, das besondere Ziel unseres Institutes ist. Die Idee der Einrichtung dieser neuen Kongregation innerhalb der Kirche stammt von unserem heiligen Vater und Gründer. Diese Idee entsprang dem glühenden Wunsch des Gründers, der ihm das Herz verbrannte, die mitleidende Liebe, die Jesus Christus in das Leiden führte, sollte nicht länger unbekannt bleiben. Der Herr hat euch, liebe Brüder, diese Berufung gegeben. Damit ist klar, dass er euch in diesen Geist, der von euch diese besondere Verehrung verlangt, einsenken will. Seht ihr, wie sich unser Herr Jesus Christus mit seinen Jüngern auf den Weg macht in den Garten Gethsemane? Als er den Eingang dieses Gartens erreicht, entlässt er die Jünger. Nur drei von ihnen wählt er aus, um mit ihnen in das Innere des Gartens zu gehen. Dort werden sie die Zeugen und Begleiter seiner Todesangst. Seht ihr auch, wie er auf Kalvaria allein Johannes erwählt, um ihn teilhaben zu lassen an seinen letzten Liebesbeweisen und seinen letzten schweren Atemzügen? Nun, genau dies, geliebte Brüder, stellt unsere Berufung dar. Das ist der Auftrag, der an uns ergeht. Was für alle Christen gilt, in besonderer Weise für die Ordensleute, besondere Begleiter des leidenden Jesus sein, viel näher als andere beim Gekreuzigten stehen, mit größerem Geschmack seine schmerzvolle Liebe kosten, mit größerer Zärtlichkeit in seinen Schmerzen mitleiden, mit größerer Inbrunst erwärmt sein von seiner heiligen Liebe. Daraus ergibt sich eine letzte Konsequenz. In der Tat, wenn es unsere Standespflicht ist, dem leidenden Jesus Gesellschaft zu leisten, mitzuleiden in seinen Schmerzen, die Passion zu verehren, in besonderer Weise von dieser Verehrung durchdrungen zu sein und sie auch anderen Menschen nahezubringen, folgt daraus notwendigerweise Folgendes. Wir sind verpflichtet, jene Mittel zu gebrauchen, die für das Erreichen des oben erwähnten Zieles eigentümlich und unentbehrlich sind. Gibt es neben dem Gebet noch ein anderes wirksames Mittel? Ja, und zwar die fleißige, bewusste Betrachtung dieses großen Geheimnisses eines Gottes, der für uns gelitten hat und aus Liebe zu uns gestorben ist.
Liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria, heute ging es in der Sendung Spiritualität um den seligen Bernhard Maria Silvestrelli, einen Passionistenmönch, der 1911 am 9. Dezember gestorben ist. Heute ist sein Todestag. Diese Persönlichkeit hat uns Pater Gregor Lenzen aus München vorgestellt. Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören wollen, Sie können eine CD bei Radio Horeb bestellen unter der 0700 7525 7520. Ich wiederhole nochmal 0700 75 25 75 20. Das ist die Nummer vom CD-Dienst, wenn Sie diese Sendung noch einmal hören wollen. Oder Sie gehen auf unsere Homepage www.horeb.org. Pater Gregor, Ihnen herzlichen Dank. Dürfen wir Sie zum Abschluss noch um den Segen bitten?
Gerne. Segne und behüte euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Danke und alles Gute.
Danke Ihnen.
Danke. Auf Wiederhören, sagt Marion Kuhl.